ARD.
Sie hören Bayern 2. 2020, mitten in der Corona-Zeit, war es, als sich in Berlin ein kleiner neuer Verlag gründete, der Kanon Verlag. An seiner Spitze der erfahrene Verleger Gunnar Zünibulk, dem es dann auch in den Folgejahren gelingen sollte, immer wieder literarisch anspruchsvolle Bestseller auf den Markt zu bringen. Etwa Christine Koschmiders autofiktionalen Roman Dry oder die posthum veröffentlichten Tagebücher von Manfred Krug. Aber der Buchmarkt wandelt sich stark und so musste Gunnar Zünibulk Mitte Januar bekannt geben, dass er den von ihm gemeinsam mit befreundeten Autoren wie Boff Bjerke gegründeten Kanon Verlag verkauft hat an den Zürcher Kamper Verlag, unter dessen Dach in den vergangenen Jahren schon so einige andere Kleinverlage aus Deutschland, aus Österreich und der Schweiz geschlüpft sind. Dörlemann, Jung und Jung sowie Schöffling und Co. zum Beispiel. Und nun also auch der Kanon Verlag, der Teil des Kamper Verlags geworden ist, der Daniel Kamper und an Katrin Dörich gehört. Mir ist der scheidende Kanonverleger Gunnar Zünibulk jetzt aus Berlin zugeschaltet. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
5 Jahre Kanon Verlag liegen hinter Ihnen. Sie haben zur Dernière des Kanon Verlags Ende Februar geladen. Mit welchem Gefühl?
Natürlich mit gemischten Gefühlen, aber ganz vorne dran steht schon Stolz. Wir haben über 100 schöne und wichtige und unterhaltsame Bücher von tollen Autorinnen und Autoren verlegt. Sie haben es ja gesagt, die Tagebücher von Manfred Krug, die Bücher von Stine Pilger, Domenico Mühlensiefen und nicht zuletzt Christine Koschmider, die 4 Bücher mit uns gemacht hat. Das heißt, wir haben all diese Bücher, darunter ein Dutzend ungefähr selbst produzierter Hörbücher, E-Books und auch Lizenzen, finanziert, hergestellt und sichtbar gemacht. Und die bleiben in der Welt. Und darüber freue ich mich. Und dann ist da natürlich auch Melancholie, dass Unabhängigkeit heute kaum mehr finanzierbar ist. Also wenn man jetzt nicht unbedingt mäzenatisch denkt. Aber ich gehe, muss ich sagen, auch im Einverständnis mit der Wirklichkeit, mit der aktuellen und grundsätzlichen Lage.
Ich weiß noch, wie wir damals 2020 bei Gründung Ihres Kanon Verlags miteinander gesprochen haben. Da waren Sie sehr optimistisch, trotz der pandemiebedingt äußerst widrigen Umstände, unter denen Sie starten mussten. Was war damals denn so anders als heute? Was hat sich da in den vergangenen Jahren so grundlegend gewandelt, dass Sie jetzt keine Zukunft mehr gesehen haben für ein eigenständiges Fortführen Ihres Verlags?
Also, wenn man nicht optimistisch ist, braucht man gar nicht erst anzufangen. Und ja, die Umstände waren bei der Gründung nicht einfach und sind seitdem eigentlich immer schwieriger geworden. Wir alle wissen das ja, diese Multikrise, Krieg, Inflation und so weiter. Unabhängig davon hatte ich mir zu Beginn vorgenommen, nach 5 Jahren etwa Inventur zu machen. Also vor der Gründung sprach ich natürlich mit sehr vielen Menschen, mit Altverlegern und es gab die verschiedensten Ratschläge und Szenarien. Und einer sagte, nach 5 Jahren ist es nur noch hart. Davor ist es super hart. Und das ist bei mir hängen geblieben. Ja. Es war auch super schön, aber zur Konjunkturkrise ist auch, das muss man sagen, und da darf man auch nicht die Augen davor verschließen, eine strukturelle Krise gekommen. In diesen 5 Jahren sind 25% der Buchhandlung verschwunden. In diesen Jahren sind uns Millionen Leserinnen und Leser abhanden gekommen. Und nicht zuletzt auch die Konzentration in den Köpfen der Leser, Leserinnen und Leser, die geblieben sind. Und das kann man nicht schönreden. Und darauf habe ich natürlich reagiert. Hinzu kommen einige andere Aspekte. Also man muss sagen, das literarische Erzählen, wie wir es verlegt haben und wie wir es lieben, macht vielerorts eine Pause. Und darauf habe ich reagiert.
Daniel Kamper spricht seinerseits ja gern von einer Kooperation mit den von ihm zugekauften Kleinverlagen. In Wahrheit erweitert er natürlich zunächst mal sein Bouquet oder Portfolio immer weiter. Es wächst und wächst. Was lässt Sie glauben, dass Kanon unter dem Kamperdach langfristig überleben kann?
Also Zuwachs und Kooperation sind ja erstmal keine Widersprüche, würde ich sagen. Und ich wünsche es Kamper und Kanon sehr, dass es funktioniert. Das ist meine Beobachtung. Die Verlage aus diesem Strauß, also nichts auch gegen Bouquets, muss ich sagen, sind programmatisch eigenständig und gleichzeitig gibt es Synergien beim Vertrieb oder der Herstellung. Das ist theoretisch klug und kann funktionieren. Es passiert an dieser Stelle viel zu wenig bei den Indie-Verlagen, bei den unabhängigen Verlagen, also Zusammenschlüsse und so weiter und das Profitieren von Synergien. Und gleichzeitig muss so eine Integration in der Praxis natürlich professionell ablaufen.
Wer wird denn, also Sie werden jetzt bis zur Leipziger Buchmesse, so ist zu lesen, noch einige Kanon-Titel weiter betreuen, aber wer wird dann danach an Ihrer Stadt Kanon-Verleger, weil ja die programmatische Eigenständigkeit, wie Sie es gesagt haben, gewahrt bleiben soll?
Soweit ich weiß, ist das noch offen. Also es ist nicht an mir, darüber zu befinden. Ich glaube, Begehrlichkeiten können nach Zürich gerichtet werden.
Der Besitzerwechsel ist zum Jahreswechsel 2025/2026 vollzogen worden. Nun gibt es aber eine Kanon-Autorin, wie die bereits erwähnte Christine Kohlschmieder, die sich unlängst erst in einem Text mit dem schönen Untertitel »Ich hab noch einen Koffer im Kanon-Verlag« alles andere als glücklich gezeigt hat darüber, dass sie vom neuen Chef Daniel Kamper noch nicht mal eine E-Mail bekommen hat zum Verlagswechsel. Christine Kohlschmieder schreibt wörtlich, ich darf das kurz zitieren, es gibt keinen Rechtsanspruch darauf, anständig behandelt zu werden, im Leben nicht und nicht im Literaturbetrieb. Nirgends in meinem Autorinnenvertrag ist festgehalten, in welcher Form ich bei Änderungen in den Eigentumsverhältnissen des Verlags in Kenntnis gesetzt werden muss. Es gibt nichts, was ich einklagen könnte. Herr Kamper schuldet seinen neuen Autorinnen nichts. Wir sind der schwächste Teil der Lieferkette und die Botschaft, die ein solches Verhalten aussendet, auch der entbehrlichste Teil der Lieferkette. Da schwingt doch einige Bitterkeit mit. Ist da was in der Kommunikation schiefgelaufen?
Ich glaube schon, dass da was schiefgelaufen ist und nicht optimal gelaufen ist. Und so wie ich gehört habe, ist das inzwischen auch behoben worden, aber zu spät vielleicht auch. Und dazu ist einiges zu sagen. Ich glaube gar nicht, dass Autorinnen und Autoren die schwächsten Glieder in Lieferketten sind. Und von Lieferketten zu sprechen, ist natürlich sehr merkantil formuliert. Ich würde es anders formulieren. Ich habe natürlich die Autorinnen und Autoren rechtzeitig informiert, aber Christine Kohlschmieders Haltung ist für mich völlig nachvollziehbar. Im März erscheint ihr viertes Buch bei Kanon, Ein Haus für mich, lautet der Titel. Das ist ein tolles Buch und das ist überhaupt eine tolle Geschichte, dass wir vier Bücher einer Autorin binnen 5 Jahren verlegen konnten. Auch durchaus mit der Unterstützung von Kamper, muss man sagen. Das Buch ist ein Personal Essay zum Thema Hausbesitz, aber eben nicht nur, auch allgemein zur Frage, wer besitzt in Ost und West was und wie besitzt man gut. Insofern finde ich, ist sie schon die richtige Auskunftsperson an dieser Stelle.
Wie geht es denn für Sie persönlich jetzt weiter, Herr Zinneburg? Sie sind ja nicht nur Verleger, sondern auch Autor, haben 2014 einen Roman veröffentlicht, Das halbe Haus. Die Hausthematik zieht sich irgendwie durch unser Gespräch. Werden Sie jetzt der Verlegerei den Rücken kehren oder wieder schreiben?
Ich will gern beides sein. Irgendwie ist das in Deutschland nicht so gern gesehen oder im deutschsprachigen Raum. Aber ich fand, das hat sich immer befruchtet, Autor und Verleger beziehungsweise Lektor zu sein. Und ich mag das, Programm zu machen und mit anderen an ihren Texten zu arbeiten, Stoffe zu entwickeln. Die Arbeit an den eigenen Texten und Stoffen ist viel, viel schwieriger und unangenehmer. Die will aber auch gemacht sein. Und seit Jahren arbeite ich an einem Roman und dafür ist jetzt Zeit.
Das sagt der scheidende Kanon-Verleger Gunnar Zinneburg. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit.
Sehr gerne, danke auch.
Als ich vor einigen Jahren mit dem Extrembergsteiger Reinhold Messner mal über das sprach, was er da sein Leben lang schon treibt, da zitierte er einen Satz des Dichters Gottfried Benn.
Das Bergsteigen ist der Widerstand gegen den herausgeforderten Tod. Das Bergsteigen ist am Tod provoziertes Leben. Ist sehr schön. Das heißt, über die Menschennatur erfahre ich am meisten, wenn ich mich eben ausliefere. Ich liefere mich dieser Höhe, dem Sturm, dem etwaigen Sterben aus, obwohl ich das verhindern will. Und damit erfahre ich, wer ich eigentlich bin. So einfach ist das.
Allen, die der Berg ruft, dürfte das hier jetzt gefallen. Ein Computerspiel, ein Klettersimulator ist zum Überraschungserfolg avanciert. Kern heißt dieses Indie-Spiel von der französischen Firma The Game Bakers und es hat am ersten Verkaufswochenende nach Veröffentlichung beeindruckende Zahlen erreichen können im Verkauf. Was macht das Spiel denn so besonders, außer dass natürlich hier alles nur am Bildschirm passiert und nicht am Berg selbst? Was sagt es über unsere Bergsehnsucht aus? Christian Schiffer hat dieses Spiel einmal gespielt.
Die Fingerspitzen brennen. Evas Atem geht schwer. Ihr linker Arm zittert. Noch 20 Meter bis zum nächsten Felsvorsprung, wo wir endlich unser Biwakzelt aufschlagen können. Doch die Wand vor uns ist glatt wie Glas. Ein falscher Griff jetzt und wir stürzen hunderte Meter in die Tiefe. Mount Kami heißt der Berg, ein fiktiver 9000er irgendwo im Himalaya. 159 Menschen hat er bereits das Leben gekostet. Doch Ava, die Protagonistin von Karen, will als erste den Gipfel erreichen. Allein, nur mit Klettergurt, einem Rucksack voller Tütensuppen und einem kleinen Roboter, der kaputte Karabinerhaken repariert und Plastikmüll zu Kletterkreide recycelt. Wir steuern dabei jedes Bein, jede Hand einzeln, suchen Risse im Gestein, verkeilen Finger in Spalten. Wer das Gewicht falsch verlagert, beginnt zu zittern, dann stürzt man ab. Karen wird als Survival Climber vermarktet, ein Kletterspiel, das bockschwer ist und nichts verzeiht. Hier ist also weniger federleichter Kletterspaß angesagt, als vielmehr digitale Knochenarbeit am Controller. Aber ja, die grundlegende Spielmechanik funktioniert. Man entwickelt einen Blick für den Fels, plant Routen, wägt Risiken ab. Keine Missionen, keine Skillbäume, keine Questmarker. Nur der Mensch, der Berg und die Schwerkraft. Und wenn man dann eine besonders fiese Wand überwunden hat, fühlt sich das unglaublich befriedigend an. Allerdings ein falscher Griff, einmal die Konzentration verloren und schon muss man von vorne anfangen. Das kann motivierend sein, aber es kann auch einfach nur krass nerven. Karen ist ein Spiel für Menschen, die gerne leiden, um sich danach erleuchtet zu fühlen. Und genau das macht Karen zu einer Geschmackssache. Denn einerseits, wenn die Sonne hinter den schneebedeckten Gipfeln aufgeht und die Nordlichter sich in einem Bergsee spiegeln, ist das von erhabener Schönheit. In diesen Augenblicken versteht man die Sehnsucht nach der Einsamkeit, nach der reinen Vertikalen. Nur andererseits, manchmal hat man das Gefühl, dass das Spiel ein bisschen zu sehr in der eigenen Bedeutsamkeit schwelgt. Da ist dieser esoterische Unterton, als wäre Mount Kami nicht einfach nur ein Berg, sondern ein Tor zur inneren Erleuchtung. Und Ava nicht einfach nur eine Kletterin, sondern eine Suchende auf dem Weg zu sich selbst. Die Story so dünn wie die Luft auf 8000 Metern. Nicht den Berg bezwingen wir, sondern uns selbst, scheint uns das Spiel stattdessen dauernd entgegenzuraunen, als hätte es der Dalai Lama höchstpersönlich designt. Karen ist der Zen-Garten für Leute, die sich endlich auch mal am PlayStation-Controller ein bisschen spirituell fühlen wollen. Und so wirkt Karen ein wenig wie ein digitales Achtsamkeitsseminar in den Alpen. Man zahlt 30 Euro, leidet sich durch steile Wände und atmet dabei ganz bewusst. Und am Ende hat man zwar den Gipfel erreicht, aber vor allem ein tiefes Gefühl der Erschöpfung und vielleicht so etwas wie innere Zufriedenheit. In einer Zeit, in der die meisten Spiele einen mit Inhalten zumüllen und permanent beschäftigen wollen, ist Karens radikale Konzentration auf das eine, das Klettern, vielleicht tatsächlich etwas Besonderes. Nicht für jeden, aber für die, die bereit sind, sich auf einen digitalen Selbsterfahrungstrip einzulassen.
Soweit Christian Schiffer. Sie hören Bayern 2 und jetzt geht's nochmal auf die Berlinale. Die beginnt nämlich in dieser Woche und ein zentraler Bestandteil dieser Berliner Filmfestspiele ist der European Film Market. Wichtig gerade für außereuropäische Produktionen. Als erstes afrikanisches Land steht Marokko dieses Jahr im Fokus dieses European Film Market und kann so im Kontext der Berlinale die heimische Filmindustrie pushen. Mit Unterstützung des Goethe-Instituts in Rabat kommt eine rund 50-köpfige Delegation von Filmleuten aus dem Königreich nach Berlin. Man wirbt für sich als Drehort, als Standort für Post-Production und auch als Ort für preiswerte Filmrestaurierungen. Stefan Ehlert aus unserem ARD-Studio Rabat.
Es ist eine fast 50-köpfige Delegation von Filmschaffenden, die mit Unterstützung des Deutschen Goethe-Instituts aus Marokko zur Berlinale reist. Doch um den Goldenen Bären ginge es ihnen nicht, sagt Reda Benjeloun, Direktor des marokkanischen Zentrums für Filmkunst. Oh nein, wir haben keine Filme im Wettbewerb. Wir wollen Filme verkaufen. Aber vor allem geht es uns darum, Projekte anzulocken.
En amont, du projet.
Marokko ist in diesem Jahr Gastland der europäischen Filmmesse European Film Market, auf der es am Rande der Berlinale um die Filmkunst geht, vor allem aber ums Geschäft. 10 vielversprechende marokkanische Produzentinnen und Produzenten stellen in dieser Woche in Berlin ihre cineastischen Visionen und Projekte vor und suchen nach Partnern. Zum ersten Mal stehe in diesem Jahr mit Marokko ein afrikanisches Land im Fokus dieser Messe. Sehr zu Recht, sagt Philipp Küppers, Leiter des Goethe-Instituts in Rabat.
Auch wenn es der ein oder andere der Hörer nicht weiß, aber sie haben alle schon Produktionen gesehen, sei es Mission Impossible oder sei es Game of Thrones, wo Teile davon in Marokko gedreht wurden. Und diese Produktionsstätten sind in Marokko auf einem sehr, sehr hohen professionellen Niveau.
Car chase in Morocco is kind of mind-blowing.
Motorisierte Verfolgungsjagden in engen Gassen, aber bitte sehr, die Medina von Marrakesch macht es möglich. Ob Ben Hur, Gladiator oder Prison Break, gedreht wurde in Marokko. Vom Dreh bis zur Nachbearbeitung bietet das Königreich der Filmindustrie heute alles, was sie sich nur wünschen könne. Meint Reda Benjeloun, es sei ein Land of Shooting, so fasst er die Standortvorteile zusammen.
Le Maroc est une terre de cinéma et a land of shooting. Parce que le Maroc est un pays stable.
Das Land ist stabil, nah an Europa und den USA, mit einer guten Infrastruktur. Wir haben vielfältige Landschaften. Sie können morgens in den Bergen im Schnee drehen und am nächsten Tag am Meer oder in der Wüste. Und dazu haben wir Filmprofis, die bestens qualifiziert sind. Allein 2025 entstanden mehr als 60 internationale Produktionen in Marokko, sowohl Spielfilme als auch Serien. Das Ziel der marokkanischen Filmindustrie ist es, die gesamte Wertschöpfungskette der Produktion im Land zu behalten. Ein Vorteil dabei sind unter anderem die vergleichsweise niedrigen Löhne. An der Schnittstelle zwischen Europa und dem afrikanischen Kontinent habe die marokkanische Filmindustrie aber auch künstlerisch viel zu bieten, meint Philipp Küppers vom Goethe-Institut.
Die Farben, die Kostüme, das Licht, all das nutzt der marokkanische Film auch. Und deswegen sind dann auch mal längere Einstellungen, wie man sie aus nordamerikanischen Filmen eigentlich gar nicht mehr sieht, die verorten einen hier im Land. Und das ist genau dieses Gefühl auch, was man hier in Marokko hat. Es ist effizient, es ist gut hier, aber es ist trotzdem nicht so gestresst und gehetzt.
Gute Bedingungen, schönes Wetter, hohe Kunst. In Berlin dreht sich also ab Mittwoch die Werbetrommel für die Filme Made in Morocco. Zu Werbezwecken vorgeführt wird dabei unter anderem ein Werk aus den 80er Jahren, Mirage, ein poetisch-philosophischer Spielfilm von Ahmed Bouanani. Es ist die Geschichte eines Mannes, der in einem Mehlsack viel Geld findet und damit trotzdem nicht glücklich wird. Nicht nur die Botschaft sei zeitlos, auch der Film Mirage selbst bleibe künstlerisch aktuell, sagt Reda Benjeloun. Und obwohl der Film bald 50 Jahre alt sei, handele es sich bei seiner Aufführung um eine bedeutende Premiere.
Il a été sélectionné à Berlinale Classique. Et ce qui est formidable, c'est la première fois.
Was daran bemerkenswert ist, der Film aus dem Archiv wurde komplett restauriert, und zwar hier in Marokko.
Entièrement restauré par des compétences marocaines.
Ob also neue Filme gedreht oder alte Filme ein Make-up erhalten sollen, Marokkos Filmindustrie will sich in Berlin im schönsten Licht präsentieren, bereit für den globalen Wettbewerb.
Soweit Stefan Ehlert. Das war's von uns. Danke fürs Zuhören, sagt Knut Kortzen.